dann erfährt er sofort Wohltaten durch Jesus Christus. Davon haben wir in der letzten Katechismuspredigt gehört. Während sein Leib im Grab ruht bis zur Auferstehung und der Erlösung auch des Leibes, wird seine Seele unmittelbar vollkommen gemacht. Das heißt, ganz von der Sünde erlöst, und er geht in die Herrlichkeit ein, dort, wo Christus ist, wo er ihn in Freude unvergänglich schauen darf. Doch was passiert eigentlich mit den Gottlosen? Was passiert mit denen, die sterben, ohne dass sie auf Christus vertrauen? Was widerfährt ihnen in dieser Zwischenzeit bis zum Ende dieses Zeitalters? In dieser Zeit des Todes bis zu dem Punkt, wo Gott sein letztes Gericht bestimmt hat. Und wir müssen zugeben, die Bibel sagt nicht besonders viel zu dem Zustand in dieser Zwischenzeit. Viele Stellen, sie sind ein bisschen vage, gerade auch im Alten Testament. Doch es gibt einzelne Verse im Neuen Testament, die geben uns schon einige wichtige Hinweise. Doch Jesus erzählt eine Geschichte, die sticht deutlich hervor. Sie ist in diesem Thema unvergleichbar. Hier lehrt Jesus tatsächlich ausführlicher von diesem Zustand unmittelbar nach dem Tod. Es ist die Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Allerdings gibt es eine Diskussion darüber, ob es sich bei dieser Geschichte um ein Gleichnis handelt oder eine tatsächliche Begebenheit. Nun feststeht, dass sich diese Geschichte tatsächlich so zugetragen haben kann. Es ist nicht offensichtlich ein Gleichnis. Und selbst wenn es ein Gleichnis sein sollte, dann bezieht es sich doch höchstens auf einzelne Details. Doch die wichtigsten Lehren über den Zustand der Seelen nach dem Tod und vor dem letzten Gericht sind dieser Geschichte sehr deutlich und klar zu entnehmen. So oder so. Deswegen wollen wir uns einmal diesen Text anschauen, in Lukas Kapitel 16, die Verse 19 bis 31. Lukas Kapitel 16, ab Vers 19. Hier lehrt Jesus. Es war aber ein reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre, und er begehrte, sich mit dem Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen, aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Kind, denk daran, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben, und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber: Ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablegt, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht: Sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Nun, tatsächlich geht es in diesem Text mehr um den Zustand des Mannes, der verloren geht, als um Lazarus, dem Mann, der gerettet wird. In unserer baptistischen Version des kleinen Katechismus wird es, anders als im Westminster-Katechismus, darum auch nicht nur nach dem Ergehen der Gläubigen gefragt bei ihrem Tod, sondern in der 39. Frage in unserem Katechismus auch Antwort darauf gegeben, was mit dem Gottlosen geschieht bei ihrem Tod. 39. Frage lautet, was widerfährt den Gottlosen bei ihrem Tod? Und die Antwort, die Seelen der Gottlosen werden bei ihrem Tod in die Qualen der Hölle geworfen und ihre Leiber liegen in ihren Gräbern bis zur Auferstehung und zum Gericht am jüngsten Tag. Nun zunächst einmal die Zeit. Wir müssen feststellen, es handelt sich in diesem Text in Lukas 16 tatsächlich um eine Beschreibung des Zwischenzustandes und noch nicht um das endgültige Gericht. Es geht noch nicht um das, was auf die Wiederkunft Christi und das letzte Gericht folgt. Wir sehen das daran, dass der Mann über die Möglichkeit nachdenkt, dass jemand aus den Toten auferstehen könnte, um seine noch lebenden Brüder ernstlich zu ermahnen und ihnen Zeugnis abzulegen, damit sie Buße tun. Das heißt, hier spricht die Seele des reichen Mannes und hofft, dass es eine Möglichkeit gibt, seine Brüder noch zu warnen, die dort noch leben, obwohl er schon gestorben ist. Demzufolge hat die allgemeine Auferstehung der Toten und das letzte Gericht also noch nicht stattgefunden und Jesus lehrt tatsächlich hier über den Zustand der Seelen unmittelbar nach dem individuellen Tod, aber noch vor dem letzten Gericht. Also dieser Zwischenzustand. Da, wo die Seele noch von dem Leib getrennt ist. Es ist die Zeit bis zur Auferstehung und zum Gericht am jüngsten Tag. Und deswegen ist es sehr interessant, was Jesus nun lehrt über diesen Zustand. Wir hören hier etwas von dem Bewusstsein. Das heißt, es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug. Nun, Hades ist das griechische Wort für Totenreich. Gleichbedeutend mit dem hebräischen Sheol. Sheol und Hades haben an und für sich noch keine direkte Bewertung, ob es sich um Gläubige oder um Gottlose handelt. Als Petrus in der Pfingstpredigt Psalm 16 zitiert und auf Jesus hin auslegt, da übersetzt Lukas folgerichtig ins Griechische, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. Also die Seele des reichen Mannes ist im Totenreich. Und was wir erfahren ist, dass die Seele der Gottlosen nach dem Tod nicht ausgelöscht wird, wie es einige behaupten. Die Seelen werden nicht einfach aufgelöst und vernichtet, sondern die Seele des reichen Mannes ist bei vollem Bewusstsein und als Person identifizierbar. Außerdem nimmt der Gottlose auch die Umgebung sinnlich wahr. Er sieht, hört, redet und fühlt. Die Seele befindet sich nicht in einem Seelenschlaf oder in einer vorübergehenden Bewusstlosigkeit, wie manche es lehren, sondern sie ist aktiv. Er schlägt seine Augen auf im Hades. Zudem erinnert sich der reiche Mann an das Haus seines Vaters. Er erinnert sich an seine Brüder, die zu der Zeit noch auf der Erde leben. Er erkennt Lazarus von Ferne wieder und identifiziert auch Abraham. Das bedeutet, er hat ein klares Verständnis von dem, wer er ist und wo er ist und was passiert. Interessanterweise weiß auch Abraham von Mose und den Propheten, die ja erst nach ihm gelebt haben. Abraham weiß also auch was von der Geschichte, die seinen Lebzeiten nachfolgte. Wir haben also einen Zustand des vollen Bewusstseins. Und dann aber auch einen Zustand der Qualen. Im Katechismus heißt es, dass die Gottlosen bei ihrem Tod in die Qualen der Hölle geworfen werden. Und Jesus verwendet für Hölle das Wort Gehenna. Das bezeichnet das Hinnomtal, den unreinen Abfallort im Süden Jerusalems, wo beständig ein Feuer brannte und wo alles Unreine und der Abfall dort verbrannt wurden. Und wir kommen in einer der nächsten Katechismuspredigten noch genauer auf die Hölle zu sprechen. Was hier und heute aber wichtig ist, ist, dass die Seele des reichen Mannes bereits höllische Qualen erleidet. Qualen, die verbunden sind mit der Hölle, mit diesem Gerichtsort. Die Hölle wird in der Bibel sehr häufig mit Feuer verknüpft. Die Leiden sind am ehesten vergleichbar mit den Schmerzen der Verbrennung. Und es zeugt auch eben gerade von dieser Unreinheit. Der reiche Mann, er sitzt nicht im Totenreich wie in einem sterilen Wartezimmer einer Behörde, um zu schauen, welches Urteil ihn am Ende trifft. Er befindet sich sofort nach dem Tod in großen Schmerzen. Sofort in höllischen Qualen. In Vers 24 sagt er, ich leide Pein in dieser Flamme. Ich habe Schmerzen, ich leide Not in diesem Feuer. Der Grund für diese Qualen ist aber kein Unfall oder ein tragisches Schicksal. Er ist nicht irgendwo nur falsch ausgestiegen und hat gerade den schlechtesten Platz erwischt, sondern Abraham erklärt ihm, Kind, denke daran, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben. Lazarus ebenso das Böse, jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Der Grund der Qualen ist die Bestrafung für das, was er zu Lebzeiten getan bzw. unterlassen hat. In diesem Leben empfangen selbst Gottlose noch Gutes. Wir nennen es die allgemeine Gnade Gottes. Und dieser reiche Mann, er hat ein Leben in Prunk und in Freude gelebt. Aber nach dem Tod werden die Gottlosen nur die Pein und Strafe erfahren, die ihren Sünden entspricht. Er begehrt nach Abkühlung, wenigstens die Zungenspitze zu kühlen. Das spricht für einen großen, ungestillten Durst. Der Mann selbst weiß, er befindet sich an einem Ort der Qual. Ein Puritaner sagte einmal, dieses Leben ist die ganze Hölle, die ein Gläubiger erlebt. Und der ganze Himmel, den die Gottlosen erleben. Im Zwischenzustand wird die Seele der Gottlosen also bereits bestraft für das gottlose Leben auf der Erde und ist damit eine Vorstufe der endgültigen Hölle. In der Offenbarung heißt es dann irgendwann, dass der Hades in den Feuersee geworfen wird. Petrus spricht von den Geistern oder Seelen der Ungehorsamen im Gefängnis. Sie werden aufbewahrt wie in einem Gefängnis in Erwartung des jüngsten Gerichts. Judas erklärt, dass die ungehorsamen Engel zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt sind. Und hier können wir das ebenso auf die Seelen der Gottlosen beziehen. Gott verwahrt die Seelen der Gottlosen in Finsternis, in Qualen, bis zu dem Tag des Gerichts. Und dann sehen wir das Verhalten. Es fällt auf, dass der reiche Mann gar nicht versucht, seine Unschuld zu beteuern. Er sagt nicht, ich bin hier völlig an einem falschen Ort. Hier muss irgendwie ein ganz großes Missverständnis vorliegen. Er scheint sich sofort bewusst zu sein, dass er diese Qualen verdient, die er erlebt, auch wenn er eine Abkühlung wünscht. Während die Seelen der Gläubigen augenblicklich vollkommen gemacht werden, verändert sich der Charakter des Mannes hier nicht. Aber er weiß, seine Brüder müssen Buße tun. Sie müssen umkehren, um nicht an diesen Ort zu kommen. diese Seele des Mannes ist sich bewusst, ich bekomme, was ich verdiene. Und er spricht mit Abraham. Und er spricht mit Abraham über Lazarus wie über einen Diener. Ist euch das aufgefallen? Abraham, schick doch mal hier den Lazarus zu mir, damit er meine Zunge kühle. Schick ihn doch dann zu meinen Brüdern, in das Haus meines Vaters. Die Gläubigen, die Seele der Gläubigen wird augenblicklich vollkommen heilig gemacht. Gibt kein Fegefeuer oder irgendetwas, sondern wenn ein Gläubiger stirbt, dann wird er augenblicklich vollkommen heilig gemacht und ist bei Christus im Himmel. Doch die Seele der Gottlosen bleibt sündig. Er ist genauso herzlos und verachtend im Totenreich, wie er es zu Lebzeiten gewesen ist. In dem Zwischenzustand findet keine Reinigung der Gottlosen statt, sondern trotz der Erkenntnis ihrer Sünde gibt es weder Buße noch Heiligung. Und was ist mit dem Leib? Hier im Katechismus heißt es, die Seelen der Gottlosen werden bei ihrem Tod in die Qualen der Hölle geworfen und ihre Leiber liegen in ihren Gräbern bis zur Auferstehung und zum Gericht am jüngsten Tag. Ja, Jesus, er berichtet hier, es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Sein Leib wurde begraben. Unter der Erde. Die Leiber liegen in den Gräbern, genauso wie die Leiber der Gläubigen unter die Erde gebracht werden. Sie verwesen, sie werden zu Staub. Doch auch die Leiber der Gottlosen vergehen nicht vollkommen, sondern auch sie warten auf den Tag der Auferstehung. Jesus lehrt in Johannes 5, Vers 28, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören. Und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Sie werden alle auferstehen. Und die Leiber der Gottlosen wie auch der Gläubigen, sie liegen in den Gräbern. Es gibt eine Auferstehung. Und während die Seele im Totenreich ist, warten die Leiber noch bis zur Auferstehung des Leibes und dem Gericht in den Gräbern. Aber bei den Gläubigen hieß es in unserem Katechismus, die Leiber ruhen mit Christus vereinigt in den Gräbern. Von den Gottlosen nur, dass sie liegen. Sie liegen und warten. Aber es ist keine Ruhe. Nun, dieser Text, diese Geschichte von dem reichen Mann und Lazarus. Warum hat Jesus sie uns mitgeteilt? Warum hat Gott sie in die Bibel mit aufnehmen lassen? Nun, es ist uns eine Warnung. Es ist uns eine Warnung. Die Bibel sagt uns nicht viel über diesen Zwischenzustand. Aber genug, dass wir klare und deutliche Warnungen herausnehmen. Und lasst mich ein paar davon ernstlich weitergeben. Diese Geschichte lehrt uns deutlich, es gibt keine Chance zur Erlösung nach dem Tod. Dem Mensch ist es gegeben, einmal zu sterben und danach das Gericht. Abraham sagt, zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, also um vielleicht zu helfen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Es gibt keine Möglichkeit, sich für Christus zu entscheiden nach dem Tod. Heute ist die Zeit der Gnade. Heute ist der Tag des Heils. Es gibt ein zu spät. Es gibt mit dem Tod ein Ende dieser Gnadenzeit. Ein Ende des Aufrufes an Christus und das Evangelium zu glauben. In dem Moment, wo die Seele erwacht im Totenreich, im Hades, gibt es keinen Ausweg mehr. Und auch nicht irgendwie eine Ambivalenz, dass man sagt, ja, mal gucken, vielleicht schaffe ich es gerade noch durch. Mal schauen, wie der Richter es bewertet. Es ist von Anfang an klar, es werden nicht deine Werke gezählt. Es wird nicht geguckt, okay, hast du vielleicht mehr gute Werke als schlechte Werke. Sondern der, wer mit Christus verbunden ist, wird bei Christus sein. Derjenige, der ohne Christus ist, wird in Ewigkeit ohne Christus sein. Es gibt keinen Zwischenschritt. Es gibt keine Grauzone hier. Und es gibt keine Chance zur Erlösung nach dem Tod. Und dann, und das ist auch wichtig zu betonen, es gibt keinen Kontakt durch Beschwörung. Es gibt diese heidnische Idee der Totenwelt als eine Parallelwelt, zu der dann Kontakt aufgenommen werden kann durch irgendwelche Mittler, durch irgendein Medium. Die Bibel verurteilt solche Praktiken scharf als Totenbeschwörung, als Hexerei, als Zauberei und dergleichen, wovon in aller Ernsthaftigkeit Abstand genommen werden muss. Nein, auch auf diese Weise kann nicht gewarnt werden, können die Lebenden nicht gewarnt werden. Und auch die im Totenreich können nicht kommunizieren mit den Lebenden auf der Erde. Es ist eine heidnische Idee, dass es wie eine Art Schattenwelt gibt, wo im Grunde genauso eine Art Leben stattfindet. Und einfach nur diese Verbindung ziemlich erschwert wird. Aber so ist es nicht. Das Totenreich, es ist aufgeteilt in die Gegenwart mit Christus im Himmel und höllische Qualen. Und es ist auch nicht so, dass irgendwelche Seelen wie Untote hier auf der Erde nur unsichtbar in einer anderen Dimension oder sowas umherschweifen und sich noch an irgendwelche Orte klammern oder sowas. All solche Gedanken müssen aufs Schärfste verworfen werden. Es gibt keinen Kontakt durch Beschwörung. Und da, wo Menschen das dem nachgehen, werden sie getäuscht von Dämonen. Oder sind selber solche, die täuschen. Wir lernen hier auch, es gibt keine Rettung durch formalen Glauben allein. Ist euch aufgefallen, wie der reiche Mann Abraham anspricht? Vater Abraham. Vater Abraham. Er ist ein Jude. Ein Nachkomme Abrahams, der sagen kann, zu Recht, ich gehöre zu der Familie Abrahams. Abraham nennt ihn Kind. Und wie viele vertrauen allein darauf? Was habe ich für eine Familiengeschichte? Was habe ich für Privilegien aufgrund meiner Abstammung? Was habe ich vielleicht für formale Dinge, die ich aufbringen kann? Vielleicht wurde ich getauft. Vielleicht konfirmiert. Vielleicht habe ich irgendwo einen Segen erhalten von jemandem in einer Gemeinde. Nun, wenn das ist, worauf du vertraust. Oh, dann wehe dir, wenn deine Seele aufwacht im Hades. Er nennt Abraham seinen Vater, genauso wie die Leute, die Juden in Johannes 8. Und Jesus sagt, der Teufel ist euer Vater. Wenn ihr Abraham wirklich zum Vater hättet, dann würdet ihr an mich glauben. denn er sah meinen Tag und freute sich. Nun, er nennt Abraham seinen Vater, aber er folgt ihm nicht im Glauben. Es gibt nicht diese äußere formale Rettung durch irgendwelche Zugehörigkeiten und nicht einmal durch Gemeindemitgliedschaft. Nicht durch äußere Elemente wie die Taufe allein, sondern allein durch Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und eine deutliche Warnung finden wir hier am Ende. Gebrauche heute die Mittel der Gnade. Gebrauche sie heute. Lies die Bibel. Abraham sagt zu diesem Mann über die Brüder, die noch leben, sie haben Mose und die Propheten. Das heißt, sie haben die Bibel. Mögen sie die hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Wie viele Leute sind heute der Überzeugung, wenn irgendwelche großen Wunder geschehen, wenn irgendwelche großen Zeichen geschehen, wenn irgendetwas Spektakuläres passiert und nicht nur so eine langweilige Bibel, die gelesen werden muss, sondern wenn irgendwo wirklich etwas Außergewöhnliches stattfindet, oh, dann werden sie Buße tun. Und Abraham sagt, oh nein. Selbst wenn das geschehen würde, würden sie nicht glauben. Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Wisst ihr, was für ein klarer Hinweis das ist, wie wichtig dieses Buch ist? Wie sehr Gott die Rettung an sein eigenes Wort gebunden hat. Wie er sich geoffenbart hat. Nicht durch Träume, nicht durch Visionen, nicht durch irgendwelche spektakulären Wunder oder Erfahrungen. Nun, niemand wird Buße tun, wenn er nicht versteht, was dieses Wort hier sagt. Und wisst ihr was? Er sagt, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Freunde, es ist jemand aus den Toten auferstanden. Jesus Christus ist aus den Toten auferstanden. Sonntag ist das regelmäßige Fest des Auferstehungstages. Und dennoch gilt, wenn wir dieses Wort nicht lesen, was uns erklärt, warum diese Auferstehung so wichtig ist, werden wir nicht glauben, allein durch die historische Tatsache der Auferstehung. Wir finden das schon im ersten Jahrhundert. Sogar die Zeitzeugen der Auferstehung wollten lieber eine Lüge glauben, als das für wahr halten. Gebrauche heute die Mittel der Gnade. Lass dich zur Buße führen, heute. Durch das Wort Gottes, was er dir gegeben hat. Gebrauche heute die Mittel der Gnade, dass wir zusammenkommen zum Gottesdienst, um auf dieses Wort zu hören, um zu lernen, um uns aufrufen zu lassen zur Buße. Nun, Gott ist ein heiliger Gott. Und er ruft uns ernstlich auf zur Buße. Denn es gibt einen Tag des Gerichts und es gibt eine gerechte Strafe für Sünde. Aber es gibt auch die Auferstehung von den Toten. Jesus Christus, der auferstanden ist und mit seiner Auferstehung bezeugt er seine stellvertretender Tod am Kreuz. Seine Bezahlung für Sünden ist vollkommen erfüllt. Gott hat es angenommen. Die Strafe ist bezahlt. Hier ist ein Weg in den Himmel. Allein in Christus. Und dieses Wort erklärt uns, warum das so wichtig ist. Warum das uns etwas angeht. So wollen wir lernen, uns warnen lassen von diesem reichen Mann. Dass wir bei all dem Guten, das wir erfahren in dieser Welt, dass wir lernen auf das zu schauen, was Gott bereitet hat zum ewigen Heil. Und das Schlechte und Böse, was wir erfahren in dieser Welt, zu lernen, in dieser Perspektive zu sehen. Wie Paulus ja sagt, all die Bedrängnisse dieses Lebens, sie fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die wir erwarten. So lasst uns neu unsere Herzen aufrichten zum Herrn und zu seinem Wort. Amen.